Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6. Podcast.
Guten Tag, es ist Dienstag, der 8. Juni 2010. Willkommen zum Rabe Info. Die heutigen Themen: Vom Labor in den Salatteller, Tomaten von Chemiekonzernen, von Bern nach Kenia, Schweizer Solaranlage überträgt Fußball-WM für Slum-Bewohner und von leeren Versprechen Neues um den Ilisu-Staudamm. Am Mikrofon Lucia Vasella.
Rabe Info 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten mit Wilma Rall.
Der Nationalrat will keinen Staatsvertrag mit den USA. Der Vertrag zur Herausgabe der UBS-Kundendaten ist an der unheiligen Allianz von SVP und Linken gescheitert. Die Ratslinke unternahm einen weiteren erfolglosen Versuch, den Staatsvertrag mit strengen Regeln für die Banken zu verknüpfen. Definitiv gescheitert ist der Vertrag noch nicht. Er geht nun zur Differenzbereinigung an den Ständerat, der dem Vertrag bereits zugestimmt hatte. Die Jungfreisinnigen der Stadt Bern kritisieren den neuen Sprachleitfaden der Stadt Bern. In einem offenen Brief bemängeln sie, die Stadt mache sich damit lächerlich. Vergangene Woche hatte die Fachstelle für die Gleichstellung von Mann und Frau den neuen Sprachleitfaden für die Berner Stadtverwaltung veröffentlicht. Darin ist beispielsweise festgehalten, dass das Wort «benutzerfreundlich» nicht mehr verwendet werden soll. Stattdessen solle von «einfach zu benutzen» gesprochen werden. Die Jungfreisinnigen Stadt Bern anerkennen die Notwendigkeit der Gleichberechtigung, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Mit dem Sprachleitfaden aber mache sich die Fachstelle unglaubwürdig und sorge dafür, dass die Gender-Debatte ins Lächerliche gezogen werde. Deshalb fordern sie vom Gemeinderat, den Leitfaden zu widerrufen. Zudem soll er überprüfen, ob die 210 Stellenprozent der Fachstelle wirklich gerechtfertigt sind. Auch Tiere und Pflanzen bekommen die Globalisierung zu spüren. Weltweit dringen fremde Tier- und Pflanzenarten über Reiserouten in neue Gebiete vor und verdrängen die einheimischen Arten. Für diese biologische Invasion sind nicht etwa geografische oder klimatische Faktoren verantwortlich, sondern der Faktor Mensch. Dies hat eine internationale Forschergruppe mit Beteiligung des Instituts für Ökologie und Evolution der Universität Bern herausgefunden. Damit wurde erstmals nachgewiesen, dass der menschengemachte Einfluss größer ist als natürliche Einflüsse. Die Forscher fordern die Politik nun zum Handeln auf. Bereits heute kostet die Bekämpfung invasiver Arten die Europäische Union über 10 Milliarden Euro pro Jahr, beispielsweise um Schädlinge in der Landwirtschaft einzudämmen. Dutzende Demonstranten haben in Hongkong gegen die Arbeitsbedingungen beim chinesischen Elektronikhersteller Foxconn protestiert. Foxconn steht wegen einer Selbstmordserie unter seinen Arbeitern in der Kritik. Seit Jahresbeginn haben sich 11 Mitarbeiter das Leben genommen, 3 weitere haben Selbstmordversuche unternommen. Der Protest richtet sich auch gegen den US-Computerriesen Apple, der von Foxconn iPhones und iPads herstellen lässt. Die Demonstranten riefen Foxconn zu weiteren Gehaltserhöhungen auf. Zum Wetter: heute ist es ziemlich sonnig, trotz Wolkenfeldern bei Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad. Auch morgen Mittwoch und am Donnerstag bleibt es sonnig und sehr warm, mit teils Gewittern bei 28 Grad, und am Freitag ist es wechselnd bewölkt mit einigen Regenschauern bei 25 Grad.
Grabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Beitrag. Es ist Tomatensaison. Wenn die Sonne scheint, reifen die roten Knollen auch auf Schweizer Landwirtschaftsbetrieben zu geschmacksstarkem Gemüse an. Doch was man wenig weiß, einige Tomatensorten gehören den Agrochemiebetrieben. Sie produzieren Saatgut für die Landwirtschaft und sind damit direkt am Verkauf der Tomate beteiligt. Das mundet der Organisation Erklärung von Bern gar nicht. Sie will, dass Tomaten von Chemiekonzernen als solche deklariert werden. Shane McKay berichtet.
Zu den größten Agrochemiekonzernen der Welt gehören zum Beispiel Syngenta oder Monsanto. In erster Linie produzieren diese Chemikalien für die Landwirtschaft wie Insektenschutzmittel oder Dünger. Aber sie sind auch im Saatgutgeschäft tätig. Das heißt, Bauern aus aller Welt kaufen den Chemiekonzernen Saatgut ab, pflanzen dieses an und dann kommt der Ertrag wie zum Beispiel die Tomate in die Verkaufsregale. Aktuell ist in der Schweiz die Tomatensorte Toscanella des Agrochemiekonzerns Syngenta, erklärt François Meyenberg, Landwirtschaftsexperte bei der Erklärung von Bern.
Saatgut verkauft Syngenta schon lange. Was sie mit dieser Tomate machen, ist nicht nur das Saatgut an den Bauern zu verkaufen, sondern sie sind mit ihrer Marke auch noch in den Regalen der Läden präsent. Denn die Marke, die sie kaufen, die gehört Syngenta. Sie verkaufen also nicht nur Saatgut, sondern auch Tomaten, kontrollieren dadurch die ganze Wertschöpfungskette.
Bei Gemüsesaatgut gäbe es normalerweise keine Marken. Bei dieser Toscanella-Tomate ist der Markeninhaber also der Agrochemiekonzern Syngenta. Ebenfalls von Syngenta sind die Tomaten Kumato und die Melonen Dulcines. Laut der Erklärung von Bern stammten bis zu 50% der weltweiten Tomatenproduktion aus Saatgut von Agrochemiekonzernen. Und das Problem sei, wer solche Gemüse kaufe, unterstütze die Firmenpolitik der Konzerne, zum Beispiel eben Syngenta.
Und diese Firmenpolitik fordert immer noch Tausende von Opfern in Entwicklungsländern, weil Syngenta in diesen Ländern Pestizide verkauft, die sie hier schon lange nicht mehr verkaufen dürfen. In erster Linie handelt es sich hier um das Pestizid Paraquat, ein Unkrautvertilgungsmittel. Und dieses Pestizid ätzt die Haut. Wenn es in die Augen kommt, können sie erblinden. Es gibt zahlreiche Schäden. Je länger, je mehr wird auch ein Zusammenhang mit Parkinson publik. Diese Menschen in den Ländern des Südens sind oft ungeschützt diesem Pestizid ausgesetzt, was natürlich die Vergiftungsgefahr noch um einiges erhöht.
Die Erklärung von Bern und die Stiftung Konsumentenschutz haben sich in einem offenen Brief an die Schweizer Detailhändler gewandt. Sie fordern, dass Produkte von Agrochemiekonzernen als solche deklariert werden. François Meinberg ist davon überzeugt, dass die Konsumentinnen und Konsumenten diese Tomaten dann viel weniger kaufen würden. Und das müsse auch bei Syngenta irgendwie ankommen.
Also wir möchten natürlich zeigen, dass Syngenta zum Beispiel mit dem Verkauf von Tomaten es sehr schwer haben wird, wenn sie auch in Zukunft eine Geschäftspolitik betreiben, jener Tausende von Menschen zum Opfer fallen, indem sie vergiftet werden. Wir möchten Syngenta klar machen, dass falls sie ein Konsumentenprodukt verkaufen wollen, sie solche Tätigkeiten beenden müssen, weil sonst die Akzeptanz eben gleich null sein wird.
Wer beim Tomatenkaufen sicher gehen will, dass diese nicht von Saatgut aus Agrochemiekonzernen stammen, solle sich an die labelisierten Bioprodukte halten.
Rabe Info 95,6.
Der Berner Verein solafrika.ch macht's möglich. Die Bewohnerinnen und Bewohner des kenianischen Slums Kibera in der Hauptstadt Nairobi können die Fußball-WM dank einem Public Viewing live mitverfolgen. Die Energie dazu liefert eine eigens dafür entwickelte mobile Solaranlage, die Solar Soccer Box. Hören Sie nun den Beitrag über das erste Public Viewing in Kibera, einem der größten Slums Afrikas. Der Name Kibera leitet sich ab von Kibra, was so viel wie Wald oder Dschungel bedeutet. Ein Dschungel aus Menschen ist hier wohl gemeint. Gemäß Schätzungen leben auf einer Fläche so groß wie ein Golfplatz 1 Million Menschen. In ihren Lehmhütten gibt es weder Wasser noch Strom, geschweige denn Fernsehgeräte. Mit einem Public Viewing sollen die Menschen in Kibera aber trotzdem in das Fußballfieber eingeweiht werden. Alle WM-Spiele sollen für rund 700 bis 1000 Zuschauenden kostenlos und live auf einer Großleinwand zu sehen sein. Möglich macht der Berner Verein solafrica.ch. Die Menschen in Kibera sollen die Möglichkeit erhalten, wenigstens für 90 Minuten ihrem Elend zu entfliehen.
Fußball ist sehr wichtig, speziell im Slum. Ist das die einzige Möglichkeit, auf eine Art diesen Teufelskreis auch zu entgehen, neben der Bildung? Und haben wir uns gesagt, dass wir wollen diesen Leuten das ermöglichen, dass sie da teilhaben können.
Und das Besondere an den Übertragungen, der Strom dafür wird ausschließlich aus Solarenergie gewonnen. Herzstück für das Projekt ist die Solar Soccer Box, eine mobile Solaranlage. Solafrica hat sie eigens für dieses Ereignis ausgetüftelt und zurzeit wird die Anlage zusammen mit Jugendlichen vor Ort aufgebaut und getestet. Solafrica.ch ist schon seit rund einem Jahr mit einer Produktions- und Reparaturwerkstatt für Solartechnologie im Slum Kibera aktiv. Produziert wurden bislang vor allem mobile Solarlampen.
Wir machen das, damit mit diesem Know-how-Transfer den Leuten ermöglicht wird, auch die Solartechnologie dann selbst zu reparieren. Jetzt haben wir begonnen zuerst mit Solarlampen, weil wir gesehen haben, dass diese Petrollampen, die zurzeit die Bewohner haben, eben sehr viele Nachteile haben. Sie benötigen pro Woche sicher einen Liter Petrol und die Erdölpreise sind auch nicht am Sinken.
Der Kauf einer Solarlampe hingegen hätte sich spätestens nach einem Jahr amortisiert, meint Claudio Cipriani. Mit Mikrokrediten werden die Menschen im Slum beim Kauf der Solarlampe unterstützt. Doch die Lampe an die Leute zu bringen, sei nicht ganz einfach. Das Vertrauen in Solarenergie wurde in der Vergangenheit durch schlecht funktionierende Billigimporte aus China untergraben. Die Übertragung der Fußball-WM im Slum mittels mobiler Solaranlage soll die Menschen vor Ort nun von Solarenergie überzeugen.
Es geht darum, den Leuten auch aufzuzeigen, dass eben mittlerweile Solartechnologie sehr gut funktioniert und sehr leistungsfähig und auch sehr stabil ist und dass sie vielleicht schlechte Erfahrungen mit Billigprodukten gemacht haben und wir wollen sie ermutigen, jetzt diesen Schritt trotzdem nochmal zu wagen mit Schweizer Qualität.
Um auch die Schweizer Bevölkerung und mögliche Sponsoren in der Schweiz für ihre Projekte zu überzeugen, wirbt solafrica.ch mit viel Prominenz. Für die WM-Übertragung hat Alain Sutter eine Projektpatenschaft übernommen. Und auch bei anderen Projekten greift der Verein auf Prominenz zurück. Zum Beispiel haben die Jugendlichen der Solarwerkstatt in Kenia Solarzellen auf das Dach der Großmutter von Barack Obama installiert.
Speziell auf dem Lande in Kenia ist natürlich die Verfügbarkeit von Strom noch sehr viel schwieriger. Also es bestehen einfach keine Leitungen, keine Infrastruktur. Und die Jugendlichen, die wir da ausgebildet haben, für die Solartechnologie, die konnten in ihrem Einsatz beim Haus von der Großmutter von Barack Obama gute Dienste leisten und quasi die ersten Erfahrungen auch sammeln.
Warum denn ausgerechnet auf dem Dach der Großmutter von Barack Obama? Gäbe es nicht andere Leute, die vielleicht eher darauf angewiesen wären, mit Strom versorgt zu werden?
Heute ist die Präsenz in den Medien sehr wichtig und wir kommen auch nicht umhin, irgendwie auf uns aufmerksam zu machen. Und das hat sich einfach auch sehr angeboten, weil unser Geschäftsführer Yoshia Ramogi vor Ort sich auskennt. Und dann hat sich das irgendwie angeboten. Und es wurde auch eine Schule mit Solar ausgestattet.
Claudio Cipriani über das Public Viewing-Projekt in Kibera, dem größten Slum der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Mehr Informationen zum Projekt gibt es unter www.solafrica.ch.
95,6. Rabe Info.
Um ihren wachsenden Energiebedarf zu decken, forciert die türkische Regierung seit 13 Jahren das Staudamm-Großprojekt Ilisu. Seit Anbeginn wird der Staudamm heftig kritisiert, denn er führt zur Vertreibung von bis zu 85.000 Menschen sowie zur Zerstörung 12.000 Jahre alter Bauwerke. Letztes Jahr sind wegen der mangelnden Einhaltung von Projektauflagen durch die türkische Seite bis auf die österreichische Andritz AG alle am Bau und an der Finanzierung beteiligten europäischen Unternehmen ausgestiegen. Nun arbeitet die Türkei am Staudammprojekt weiter, dies mit Hilfe einheimischer Banken. Doch aus ökologischer und kunsthistorischer Sicht geht es weiter bergab. Matthias Kühn von Radio Lora München sprach darüber mit Erjan Ayboga, Sprecher der Initiative zur Rettung der historischen Stadt Hasan Keyf. Als erstes wollte er wissen, ob das Versprechen der türkischen Regierung eingehalten wird, den Menschen, die aus dem Staudammgebiet weggehen müssen, Arbeitsplätze zu garantieren.
Das Versprechen wurde im Zusammenhang mit den Auflagen der europäischen Regierung gemacht, aber seitdem wurde das nicht mehr so formuliert. Bei den jetzigen begonnenen Bauarbeiten hält sich die türkische Regierung nicht daran. Die mehrere hunderten Bauarbeiter, die sind alle aus ferneren Regionen gekommen. Es sind nur vereinzelt vielleicht Leute aus Nachbarstädten da, aber von den Betroffenen hat keiner einen Arbeitsplatz bekommen. Wir nehmen an, dass es auch bei den weiteren Baumaßnahmen, die geplant sind, im Rahmen dieses Projektes, dass das auch so sein wird. Es sollen ja zeitweise bis zu 4000 Menschen arbeiten. Das heißt, die Menschen werden von außerhalb hergebracht.
Neben der Vertreibung von sehr vielen Menschen geht es ja auch bei dem Ilisu-Staudamm-Projekt immer um die Zerstörung der antiken Bauwerke und Monumente Hasan Caves. Dort wurde auch ursprünglich verkündet, dass die 12 wichtigsten Monumente gerettet werden, indem sie eben abgetragen und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden. Ist das so noch geplant?
Jetzt nicht mehr. Seit den neuesten Berichten, also vor 10 Tagen kam ein Bericht raus in den großen türkischen Medien, dass nur noch 2 Monumente von den ursprünglich 12 geplanten nachgebaut werden sollen, aber nicht richtig wieder umgesiedelt werden. Das wäre ursprünglich der Plan. Die Regierung, als sie dieses Projekt wieder 2005 in Angriff nahm, hat sehr groß verkündet, dass sie Hasan Keyf retten werde, indem die wichtigsten Monumente ja in ein Archäologiepark verpflanzt werden. Und als die europäischen Auflagen kamen, haben die Europäer auch gesagt, guckt, wir retten immerhin einen Teil und so. Die waren ein bisschen offen, haben gesagt, alles können wir nicht retten, immerhin einen Teil. Und wir versichern, dass das auch gemacht wird und so. Und wir haben kritisiert, dass aus 2 Gründen es nicht geht. Einmal mehr aus technisch, weil das nicht ein Monolith ist, sondern da ein Mörtel drin ist und das dann recht brüchig ist, in keinem Zustand ist. Soll lieber am Ort restauriert werden, anstatt dass es irgendwann versucht, es woanders hinzubringen. Der zweite Grund, warum wir dagegen waren, ist, dass die Monumente aus ihrer Umgebung heraus rausgenommen werden. Sie finden sich am Tigris, an den Steilufern, in dieser einzigartigen Landschaft. Die Monumente haben dort ihre Bedeutung, neben den auch 5000 Höhlen, 6000 Höhlen. Und irgendwo ein paar Kilometer weiter, irgendwo in der offenen Fläche zu stehen, macht keinen Sinn und niemand wird kommen und sich das dort ansehen.
Bis auf das österreichische Unternehmen Andritz sind alle europäischen Partnerunternehmen zur Unterstützung des Staudammprojekts ausgestiegen. Wie geht es dennoch weiter jetzt?
Nach dem Ausstieg hat Türkei erstmal versucht, chinesische Unternehmen und Exportkreditagenturen da ins Spiel zu bringen, aber die Chinesen haben sich zurückgehalten. Und dann hat die Türkei den folgenden Weg begangen. Sie haben Kredite von eigenen Banken geholt, also weitere Kredite. Große Problem ist, wer gibt die Kreditgarantie? Das war in diesem Fall die türkische Regierung. Und das ist natürlich ein riskantes Spiel für die Banken, aber die Banken haben mit den Regierungen eine enge Verflechtung, dass sie darauf eingegangen sind. Das sieht momentan nach einer rein türkischen Sache aus. Das kann sehr schnell wieder international werden.
Erjan Ayboga, Sprecher der Initiative zur Rettung der historischen Stadt Hasan Keyf, sprach mit Matthias Kuhn von Radio Lora München.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hörten das Rabe-Info vom 8. Juni. Das nächste Info gibt's morgen wie gewohnt ab 11 Uhr vormittags. Unsere Sendungen können auch nachgehört werden unter www.rabe.ch. Heute in der Redaktion waren Shane McKay, Wilma Rall und am Mikrofon verabschiedet tut sich Lucia Vasella. Tschüss und bis bald.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.